die sind für Kunden und auch so für die Zusammenarbeit wirklich wichtig. Ne? Mhm. Überschneidung zum Geschäftsgebiet ja ziemlich stark. Die Volksbank ist ja von Lehrte über Pattensen, Hildesheim bis Springe rüber, also dieser ganze Ost- und Südbereich von Hannover. Und da haben wir eine große Überschneidung und wir haben kurze Wege. Die Menschen mögen sich, das ist irgendwie auch mal wichtig. Ne? Und dann kann das eine ganz gute Geschichte werden.
Okay, aber die Volksbank hat jetzt kein Interesse, irgendwann eure Company komplett aufzukaufen und zu sagen, wir integrieren es bei uns, sondern es geht wirklich erstmal nur um wirtschaftliche Profite.
Genau, also was am Ende daraus wird, das wird die Zukunft zeigen. Ne? Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass sie uns gern schon zu 100% hätte irgendwann mal. Ja. Ob das dazu kommt, ist, wissen wir nicht.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast Hi Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Mein ehemaliger Podcast-Gast, der Tarek Abu Ajami, hat 3 Tage vor Weihnachten letztes Jahr einen richtigen Kracher rausgehauen, wie ich finde. Er schreibt in der Hatz, diese 3 Hildesheimer verwalten mehr als 650 Millionen Euro Vermögen. Den Gründer und das neue Vorstandsmitglied habe ich hier gerade sitzen, Stefan Theuer und René Laux. Herzlich willkommen.
Hallo, wir freuen uns, dass wir da sein dürfen.
Ja, danke für die Einladung, Hasan.
Ja, cool. Cool, dass es klappt. Stefan, kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen berichten, wer ihr seid und wo ihr herkommt?
Ja, mache ich gern. Also die Firma heißt ja Consulting Team Vermögensverwaltung und wir sind jetzt über 25 Jahre am Markt. Die Wurzeln kommen aus der Hildesheimer Commerzbank. Thomas Bartels, mein Vorstandskollege, und ich, wir haben vor über 25 Jahren das Unternehmen gegründet. Und wir sind klassischer Vermögensverwalter, verwalten inzwischen übrigens, seit Weihnachten hat sich ja was getan, 740 Millionen, sind also damit inzwischen wirklich in Niedersachsen eine ernstzunehmende Nummer geworden.
Das heißt aber jetzt, also ihr habt wirklich in den letzten 2 Monaten dann 90 Millionen Euro mehr Geld aufgenommen, was ihr jetzt verwalten dürft, oder habt das vorhandene Geld vermehrt?
Beides. Also wir haben neue Kunden gewonnen und natürlich durch Marktsteigerungen ist das Volumen auch gewachsen. Also immer die beiden Seiten muss man immer betrachten bei uns.
Okay, krass. Aber in 2 Monaten 90 Millionen Euro, das ist schon, das hat man auch nicht immer, ne? Also habt ihr auch nicht immer.
Nein, das ist so, genau. Man kann es leider auch nicht linear hochrechnen.
Das wäre ein schöner Business Case, wenn man das so fortschreiben könnte. Ja, genau.
Okay, und ihr habt das damals gegründet, aus welchem Grund?
Also wir waren ja vorher viele Jahre in der Commerzbank und man muss das ja aber einordnen, dass es jetzt wirklich schon so lange her ist. Da haben sich die Strukturen in den Banken schon massiv verändert. Es war also immer mehr eine reine Verkaufsveranstaltung, sage ich mal in Anführungszeichen. Und wir haben es mal anders gelernt, es hat anders Spaß gemacht und da haben wir einfach nach einem Weg gesucht, wieder das alte Banking unseren Kunden anzubieten, wie wir es kannten, dass man also mehr konzeptionell arbeitet, dass man mehr auf Kundenwünsche eingeht und nicht irgendwas verkaufen muss. Und da war eigentlich die Entscheidung relativ schnell gefasst, dass wir nicht irgendwie zu einer anderen Bank gehen, sondern dass wir den Weg in die Selbstständigkeit suchen.
Mhm. Aber eine Gründung ist ja auch immer so ein bisschen auch unsicher und so weiter. Also habt ihr einfach gesagt, okay, aber wir haben irgendwie gut in der Commerzbank verdient, haben ein bisschen Rücklagen gebildet oder war das ein Sprung ins kalte Wasser? Wie war das damals?
Ja, auch schon, zu der Zeit waren wir beide verheiratet, hatten kleine Kinder. Da hängt natürlich immer ein bisschen mehr dran, als nur mal irgendwas auszuprobieren. Wir hatten allerdings damals auch eine Rückfahrkarte von der Commerzbank bekommen, von der Geschäftsleitung in Hannover. Das heißt, sie haben uns signalisiert, wenn diese Idee nicht funktioniert, dann könnten wir nochmal vorsichtig anklopfen. Ob die sich am Ende dran gehalten hätten, wäre die zweite Frage. Aber das war so ein bisschen so ein Sicherheitsnetz, aber wir haben es zum Glück nicht gebraucht. Ne?
Okay, also die Tür war noch offen.
Genau.
Zumindest scheinbar.
Genau.
Okay. Und du hast eben gesagt, ja, wir mögen irgendwie dieses klassische alte Banking. Was meinst du damit konkret?
Also ist ja, man kennt es ja heute, dass man im Grunde in einer Bank, Sparkasse, wo auch immer, im Grunde Angebote bekommt, ob man die jetzt haben will oder nicht. Es gibt einfach eine Vertriebsaktion, ich sag mal, der Fonds des Monats, und der muss unter die Leute gebracht werden. Und das war das, was wir halt nicht gut finden. Wir wollten halt lieber mit dem Kunden sitzen, in Ruhe überlegen, was hat er für Bedürfnisse, wo soll die Reise für ihn hingehen, wie können wir dabei unterstützen. Das meine ich so mit konzeptionellen Arbeiten. Ne? Mhm. Und das war uns halt wichtig und das können wir bis heute auch noch realisieren. Mit dieser mit diesem Ansatz geht das halt. Ne? Mhm.
Und du hast mir eben im Vorgespräch gesagt, dass, also ihr wart nicht erstmal Vermögensberater und später eine Vermögensverwaltung, sondern ihr wart wirklich von Anfang an seit der Gründung seid in Vermögensverwaltung gewesen.
Genau, wir sind in eine ganz spannende Phase damals reingerutscht. Die heutige BaFin hieß damals noch Barkret. Das war also das ist für die Bundesaufsicht für Kreditinstitute, die war die vorgesetzte Stelle. Und es war gerade eine komplette Novelle in der Vermögensverwalterszene, als wir begonnen haben. Es gab vorher rund 8000 Unternehmen, die sich Vermögensverwalter nannten. Das waren sehr häufig irgendwelche Bankvorstände, die im Ruhestand waren und noch 5 Kunden betreut haben, die sie von früher kannten, nannten sich dann Vermögensverwalter. Und dann gab es diese Novelle, dass man halt sowas wie Revisionen, Compliance-Themen berücksichtigen musste und es einfach ein Lizenzverfahren gab, ne? Und dem haben wir uns relativ früh gestellt. Also es war gerade so im Umbruch. Und diese Szene, Vermögensverwalter-Szene, ist in der Phase dann von ungefähr 8000 Betrieben auf rund 500 zusammengeschrumpft.
Ach krass, okay. Ja. Aber das heißt, dann gibt es ja auch eine Kundenzusammenfassung, ne? Also jetzt dann die Vermögensverwaltung.
Ja, theoretisch schon, aber man kannte sich natürlich nicht so, ne? Also wir haben unser eigenes Netzwerk nur bedient. Also es war nicht so, dass wir irgendwie Kunden von kleineren Vermögensverwaltungen, die aufgegeben haben, übernommen haben, sowas nicht.
Okay. Wie viele gibt's heute Vermögensverwaltung?
Weißt du das? Auch so die Größenordnung, so 450, 500 ungefähr.
Okay, also es kommen eher wenige dazu und ja,
es geben viele die Lizenzen zurück, auch teilweise, weil keine Nachfolgen da sind. Mhm. Das ist ein Riesenproblem. Es gab wirklich so eine Gründungswelle in dieser Zeit, als wir auch losgelegt haben vor 25 Jahren. Heißt also im Umkehrschluss, die Geschäftsleiter sind alle so plus minus um die 60 derzeit. Also es ist ein großer Prozentsatz in der Szene, die so alt sind. Mhm. Und da gibt's immer wieder das Thema Nachfolge, ne? Oder auch und auch die Regulatorik, die hat also spätestens nach der Lehman-Pleite 2008 hat die Regulatorik massiv angezogen und da wollen sich einige dem nicht mehr stellen, weil sie einfach keine Lust mehr haben. Ne?
Zur Nachfolge kommen wir ja auch noch, deswegen sitzt ja auch René hier gerade neben uns. Genau. Du hast jetzt eben gesagt, auch zum Beispiel Lehman-Pleite, kannst du das mal kurz erklären, so aus deinen Worten, das würde ich spannend finden.
Was da passiert, das meinst du?
Ja, genau.
Ja, Lehman ist ja eine der großen Investmentbanken in Amerika gewesen und im Grunde so von der Wahrnehmung unantastbar, ne? Und die hatten einfach ein wirtschaftliches Thema, weil sie sich mit, ich sag mal, im Grunde mit Krediten und Investments verhoben haben. Und dann war es so, dass eine Übernahme durch Barclays im Raum stand. Und das sind natürlich jetzt alles so Gerüchte, ich war natürlich nicht dabei. Und angeblich soll der damalige Lehman-Chef das Angebot ausgeschlagen haben, weil es ihm zu niedrig war, was Barclays geboten hat. Und dann sind die im Grunde über Nacht in die Insolvenz geraten, was eigentlich völlig unvorstellbar war vor dieser Größenordnung. Und dann gab es halt ein riesen Bankproblem, dass Banken sich untereinander kein Geld mehr geliehen haben und wenn dann zu horrenden Zinssätzen. Also der Kapitalmarkt war zu dem Zeitpunkt wirklich kurz vorm Kollaps. Man erinnert sich vielleicht noch an die Auftritte von Frau Merkel und Herrn Steinbrück damals, die dann auch vor Kamera sagten, die Sparergelder sind sicher. Das war mal ein Spruch, ne? Und hat auch geholfen, aber in Wirklichkeit war es wirklich spitz auf Knopf, dass das ganze Finanzsystem kollabierte damals. Ne? Mhm. Und dann hat natürlich aufgrund dieser Situation die Politik und die Aufsichtsbehörden da massiv angezogen. Ne? Frau Aigner war damals, meine ich, noch die Verbraucherschutzministerin, der haben wir einige Seiten in unserem Vermögensverwaltungsvertrag zu verdanken, die dann noch dazugekommen sind.
Okay, aber also ihr habt ja echt einige Krisen mitgemacht. Ihr habt also dann quasi 1999 gegründet? 98 gegründet, okay. Und warum habt ihr aber damals gesagt, wir gründen direkt eine Vermögensverwaltung, wir machen uns die Arbeit mit der Lizenz und wir werden keine Vermögensberater?
Die Frage stellte sich eigentlich gar nicht. Ne? Also das wäre aus der Bank raus ein Schritt zurück gewesen, so in der Wertigkeit, wenn ich es mal so bezeichne. Okay. Ne? Also wir wollten uns natürlich nach vorne entwickeln. Und Vermögensverwaltung ist natürlich die höchste Vertrauensstufe im Banking, muss man ganz klar sagen, weil der Kunde uns die Einzelentscheidung überlässt. Ne? Wir brauchen keinen mehr fragen, keinen Kunden, ob wir jetzt Siemens oder Daimler Aktien kaufen, sondern wir entscheiden das für den Kunden, höchste Vertrauensstufe. Und da wollten wir einfach hin. Ne?
Aber habt ihr damals schon Netzwerk gehabt?
Ja klar, also über die Bankvergangenheit natürlich.
Okay.
Ne? Da werden also
Also habt ihr wahrscheinlich auch Kunden mitgenommen wahrscheinlich, ne?
Ja klar. Also Das ist ja in dem Bereich, wo es um größere Vermögen geht, ist es schon ein People-Business, ne?
Aber hat man da nicht sowas wie ein Wettbewerbsverbot oder sowas, dann wenn man da rausgeht?
Nee, hatten wir nicht, zum Glück. Das war sowieso skurril. Also zu der Zeit hat auch eigentlich niemand in der Bank gekündigt. Das war ja, ich sag mal, ein beamtenähnlicher Job. Ne? Wenn man sich da nichts zu Schulden kommen lässt, dann kannst du da locker in Rente gehen. Deswegen war es sehr exotisch und heute würde man sofort freigestellt werden. Als wir damals gekündigt haben, konnten wir wirklich bis zum letzten Tag noch in einem Einzelbüro sitzen und schon mal das ein oder andere vorbesprechen, möchte ich mal nennen.
Wie haben denn damals so Transaktionen stattgefunden? Also heute ist ja alles digital, aber hat man dann damals einen Check unterschrieben oder was hat man damals gemacht?
Nee, Überweisung gab es da auch schon. So lange ist es nicht her. Aber es war in der Tat, also wir haben heute ja dieses Plattformgeschäft. Es gibt ja heute Plattformen, die wir auch nutzen, wie eine V-Bank, eine DAB-Bank, wo wir alle möglichen Fonds zum Beispiel auch kaufen können, beispielsweise. Und damals war es noch so, als wir angefangen haben, dass wir mit Fondsgesellschaften eine Vertriebsvereinbarung schließen mussten. Das heißt also meinetwegen mit Firma Fidelity haben wir einen Vertrag geschlossen und haben dann auf deren Formular richtig handschriftlich die Investments eingetragen und dann haben die ein Konto eröffnet und das Geld wurde dahin überwiesen. Wenn man dann aber einen Fondstausch zum Beispiel vornehmen wollte, war das genauso aufwendig. Das heißt, bei einer anderen Firma ein Konto eröffnen, da kündigen, überweisen und neu anlegen. Also aus heutiger Sicht völlig irre. Also wir würden diese Volumina auch in der Form gar nicht mehr bewegen können, wie wir es damals hatten.
Also obwohl, dass die ganzen Banken, die auch, wo auch die Vorstandsmitglieder auch mal hier zu Gast sind und immer meckern und sagen, hier immer mehr Regulatorik, immer mehr Regeln, kann man mal zusammenfassend sagen, dass es quasi in einem Zeitabstand von 20, 25 Jahren ist trotzdem deutlich einfacher geworden ist.
Ja, also von der technischen Seite auf jeden Fall. Also okay. Das ist unschlagbar. Ne? Also wenn wir heute mit unseren Korrespondenzbanken da eine Order aufgeben, die ist innerhalb von Sekunden ist sie ausgeführt. Ne? Mhm. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie noch per Fax oder irgendwas hin und her und dann 3 Tage warten, bis was passiert ist.
Fax ist was? Fax, was ist das?
Ja, die Älteren erinnern sich, was Fax
ist. Okay, gegründet, Vermögensverwaltung, Lizenz bekommen, alles gut. Und dann 25 Jahre lang durchgemacht. Mhm. Was waren so die groben die großen Baustellen oder Bausteine oder die großen Entwicklungsschritte?
Also das waren, glaube ich, eindeutig die Filialgründungen. Wir haben ja in Hildesheim gegründet und Hildesheim ist auch weiterhin noch die Hauptstelle. Und wir haben dann, ich weiß gar nicht genau, wann das war, aber so nach, ich schätze mal, seit 8, 9, 10 Jahren nach Firmengründung haben wir dann halt den Schritt gewagt, auch in die Fläche zu gehen. Und inzwischen haben wir ja Filialen in Hannover, Braunschweig, Göttingen und Nordhausen. Also wir sind so richtig in Südniedersachsen beheimatet. Das war, glaube ich, so von der ganzen Organisation und von der Unternehmensentwicklung der wichtigste Schritt. Ne? Mhm. Von den Mitarbeitern sind wir relativ kontinuierlich gewachsen. Da sind auch dann einige Kollegen noch uns gefolgt, aus der Commerzbank, aber auch von anderen Banken, die Idee eigentlich einfach gut fanden. Da haben wir eigentlich ein relativ kontinuierliches Wachstum gehabt. Das war ganz angenehm.
Ich muss nochmal nachhaken. Also, du hast jetzt gesagt, ihr habt dann nach 8, 9, 10 Jahren 4, 5 weitere Filialen eröffnet. Gab es einen großen Coup und dann habt ihr irgendwie nach 10 Jahren wirklich einmal das große Ding gemacht und dann ist alles irgendwie sehr schnell geworden? Oder war das so Schritt für Schritt alle paar Jahre mal eine Filiale und eher stetiges Wachstum?
Ja, eher so, eher der Schritt für Schritt. Und manchmal wird man ja auch so überrannt von Entwicklungen. Ne? Das war eigentlich nicht wirklich geplant, dass wir irgendwie nach x Jahren die erste Filiale gründen. Aber da war es auch teilweise dann Mitarbeiterthema, dass die zum Beispiel aus der Region Braunschweig kamen. Und dann war es einfach naheliegend zu sagen, bevor die jeden Tag sich ins Auto setzen und nach Hildesheim fahren, lass uns doch vor Ort eine Filiale gründen und dann haben wir da auch eine Präsenz in der Fläche. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich so eine Dynamik gewesen, die fast ungeplant über uns gekommen ist. Ne?
Aber also man muss mal klarstellen, ne? Ihr macht ja keine Vermögensverwaltung für jedermann. Also man muss schon ein bisschen Geld mit in die Hand nehmen, und um zu euch kommen zu dürfen. Um mit euch zu arbeiten zu dürfen.
Ja und nein. Es kommt drauf an, würde der Anwalt sagen.
Unterschiedliche Lösungen, ne? Für jeden, genau. Für jede Größe des Geldbeutels eine passende Lösung. Aber du hast natürlich recht, dass ein gewisses Mindestvermögen Sinn macht, damit wir es individuell strukturieren können. Und je größer das Vermögen, desto individueller können wir es strukturieren. Aber selbst für den Eintritt, so möchte ich es mal nennen, für Enkelgenerationen, Kindergenerationen, kann man in unserer digitalen Strecke, CT Direkt heißt die, mit 3.000 Euro starten, sodass wir eben gerade die jüngere Generation ans Kapitalmarktthema führen.
Okay, also Digitalstrecke heißt dann einfach, dass die eure Plattform nutzen, oder wie heißt das? Was ist das?
Genau, man kann sich das, ich übernehme das vielleicht kurz, also ein komplett digitales Onboarding, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Robo-Advisor, also man kann auch überall digital zugreifen, wenngleich wir die Entscheidungen, die dort getroffen werden, nicht rein digital treffen, das
verstanden.
Vielleicht der Ordnung halber erwähnt.
Okay, aber wenn wir jetzt eure Hauptzielgruppe betrachten, dann ist das schon so, dass man erst ab 100.000 Euro bei euch richtig loslegen kann.
Genau, also eigentlich kann man sagen, da macht es eigentlich erst Sinn, über eine Vermögensverwaltung nachzudenken. Ne? Entweder, wenn es kleinere Beträge sind, kann man es halt digital gut handeln, das ist dann standardisierter. Ne? Oder man macht einfach eine schlichte Fondslösung. Aber eine klassische Vermögensverwaltung macht eigentlich erst in der Größenordnung so 100, 200.000 richtig Sinn.
Hm. Sag mal, die mittlerweile 740 Millionen Euro, sind das überwiegend, ist das überwiegend Hillesheimer Geld oder ist das verteilt über Niedersachsen oder deutschlandweit oder?
Also inzwischen ist es natürlich schon, ich sag mal, Südniedersachsen im Großen, aber Hildesheim ist schon noch der Schwerpunkt. Ne?
50%, kann man das sagen?
Nee, würde ich glaube ich nicht mehr
Weniger?
Sagen.
Weniger?
Hannover ist sehr stark geworden, auch durch Personalwachstum, die haben große Volumina inzwischen reingeholt. Nee, das ist also schon ziemlich verteilt und es gibt auch durch teilweise familiäre Situationen auch im ganzen Bundesgebiet auch Kunden. Ich habe zum Beispiel, ich persönlich habe eine ganze Reihe Kunden, die zufälligerweise in Freiburg sitzen. Also so weiter geht es ja kaum noch, dass ich fahren muss. Aber das ist durch familiäre Verbindungen entstanden teilweise, weil Kunden dahin gezogen sind und ihre Freunde empfohlen haben, das ist eigentlich ganz angenehm. Also es ist schon bundesweit verteilt, aber natürlich nicht in der Masse. Ne?
Und wann hast du nachgemacht, wann hast du darüber nachgedacht zu sagen, okay, wie kann es weitergehen? Brauchen wir vielleicht nochmal einen Jüngeren im Team oder Thema Nachfolge? Also wie ist so der Gedanke entstanden mit, wir brauchen noch jemanden?
Ja, das ist natürlich, was ich vorhin schon gesagt, ein klares Branchenthema oder auch ja im Grunde ein Mittelstandsthema, kann man sagen,
absolut,
in allen Branchen. Und von daher haben wir uns da schon vor vielen Jahren eigentlich mit dem Thema beschäftigt, wie kann das weitergehen. Wir haben natürlich auch dadurch, dass wir auch jetzt vorstandsseitig, Thomas Bartels und ich jetzt in einem gewissen Alter sind, auch viele Kollegen, die wir halt kannten, die auch schon in der Größenordnung sind, so plus minus um die 60. Ne? Das ist also nicht nur ein Leitungsthema, sondern auch insgesamt auch bei den Vermögensverwaltern ein Nachfolgethema. Und dem haben wir uns schon sehr früh gewidmet und sind dann ja zum Glück auch mit René fündig geworden. Das ist halt auch ein längerer Prozess. Wir kennen uns über 2 Jahre und irgendwann passte es dann. Ne?
Und wo habt ihr euch kennengelernt?
Das war über den Headhunter. Ne? Genau, wir haben für Filialen noch Mitarbeiter gesucht und da gab es den Kontakt. Aber zu dem Zeitpunkt, wir haben uns zwar getroffen und uns auch gemocht, sage ich mal, aber das passte so von der Stellensituation damals nicht. Ne? Kann René vielleicht gleich nochmal selber erzählen. Ja. Er war ja in gehobener Stellung da bei einer wichtigen Bank in Deutschland.
Danke.
Und er wollte halt nicht zu Recht zu dem Zeitpunkt irgendwie als normaler Berater irgendwie nicht, sondern hatte Führungsanspruch. Und das passte jetzt durch bestimmte Situationen endlich. Und wir sind sehr glücklich, dass wir das so hingekriegt haben.
René, und dann kamst du. Aber du bist kein Hildesheimer ursprünglich. Du kommst aus...
Ich komme aus, in Ostwestfalen habe ich den Großteil meines Lebens verbracht. Geboren bin ich mal in Burg bei Magdeburg und so eine klassische Wendegeschichte, ganz spannend. Und als 10-Jähriger dann nach Ostwestfalen gegangen und habe dann da später mal eine Banking-Karriere gestartet, wäre zu viel gesagt, aber mal ursprünglich bei einer Volksbank gelernt und bin dann über diverse Stationen dann am Ende in Hildesheim gelandet. Ganz ganz spannende, witzige Geschichte.
Aber du warst dann vorher immer bei der Volksbank oder auch andere Banken gesehen?
Genau, ich war mal bei der sogenannten Volksbank Bad Oeynhausen-Herford EG. Also damals schon in einem Fusionsprozess, so wie wir es ja heute bei Genobanken und Sparkassen regelmäßig sehen. Und wollte dann aber als junger Mensch mit Anfang 20 so ein bisschen große, weite Welt kennenlernen. Mhm. Und habe mich dann aufgemacht, habe einige Jahre in Frankfurt verbracht, habe für eine amerikanische Großbank ein paar Jahre gearbeitet und danach 10 Jahre für eine sehr große deutsche Bank. Man kann sich jetzt durchaus überlegen, wo das stattgefunden haben könnte. Und habe so einen klassischen Weg, ich will mal sagen, durch das Private Banking, Wealth Management, Portfolio Management gemacht. Also immer sehr nah am Kapitalmarkt gearbeitet. Und bin 2008 eher zufällig in die Region gekommen, damals nach Braunschweig für diese große deutsche Bank, habe da weiter im Private Banking und Portfolio Management gearbeitet. Bin im Jahr...
Hattest du da schon Führungsverantwortung? Hast du schon ein Team gehabt oder warst du eher für die Kunden sehr aktiv oder was hast du gemacht?
Sowohl als auch. Also ich habe beides bekleidet. Ich habe so die klassische Beraterkarriere gemacht im Private Banking und Wealth Management und habe dann Meine erste Führungsverantwortung schon mit Mitte 20 bekommen, habe dann eine kleine Portfolio-Management-Einheit geleitet, habe das war für mich persönlich immer wichtig, relativ spät nach Bank- und Fach- und Betriebswirt 2013, also da war ich dann schon Anfang 30, habe ich nochmal zwei internationale Studiengänge gemacht, weil ich dieses Thema Kapitalmarkt, Portfolio-Management und Vertrieb und klassisches Kundenmanagement für mich nochmal ja tiefer greifend verstehen wollte und habe da nochmal in Frankfurt, wie gesagt, studiert und war aber in der Zeit schon in Braunschweig. Also da bin ich gelandet, da bin ich jetzt, ich will mal sagen, auch beheimatet. Da fühlen wir uns zu Hause, da lebe ich mit meiner Frau und meinen Kindern im Landkreis Wolfenbüttel. Mhm. Genau, und bin 2016 nochmal weg von der Deutschen, da hätte es die Variante gegeben, nach Frankfurt zurückzukommen oder nach London zu gehen. Das wollte ich nicht. Also bin dann irgendwie als Kind dieser niedersächsischen Region heimatlich geworden und habe mich dann entschieden für eine Hamburger Privatbank in Führungsverantwortung, eine Standortleitung zu übernehmen. Genau. Und dann ging es.
Welche Bank war das? Welche Privatbank?
Ja, MM Warburg, also eine der beiden renommierten Hamburger Privatbanken. Genau, und habe da den Braunschweiger Standort geleitet.
Sie schalten immer fleißig LinkedIn-Ads, da sehe ich immer deren Werbung.
Ja, genau, also werbemäßig ganz aktiv, auch ansonsten durchaus prominent in der Presse vertreten. Den Kontext müssen wir hier jetzt, glaube ich, nicht weiter gehört an. ganz schmales Thema. Und dann gab es eben gute Gründe, ja, du hast recht, vor zweieinhalb Jahren in anderem Kontext haben wir uns kennengelernt, haben uns gemocht, aber es gab für mich damals gar keine Beweggründe, was zu verändern, ist das eine. Und Stefan, wenn ich das so sagen darf, ich glaube, ihr wart damals in eurer Planung der Nachfolge eben noch nicht so weit wie jetzt vor einem halben Jahr oder einem Jahr, als wir zusammengefunden haben. Insofern haben sich die Wege dann getrennt und ich erinnere mich aber gern noch an etwas, nämlich als wir damals sprachen, ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal so deutlich gesagt habe.
Jetzt kommt's.
Jetzt kommt's. Obacht, alle Zuhörer, aufgepasst. Nein, ich habe dir und euch ja damals abgesagt und habe das relativ klar begründet, wo für mich Dinge sind, die sehr die entwicklungsfähig sind, die man verändern könnte. Und als du mich dann, ich weiß es nicht, vor einem halben, dreiviertel Jahr nochmal anriefst, waren die Worte, dass das, was ich damals kundgetan habe, dass dir beziehungsweise euch das nicht aus dem Kopf gegangen ist und die Voraussetzungen heute andere sind, unter denen wir nochmal ins Gespräch.
Sag mal, die Frage muss ich jetzt schon stellen. Kann er gut loslassen?
Super.
Ja?
Der kann super loslassen. Und das ist das, was am Ende für mich persönlich den Unterschied gemacht hat, dass zwei Jahre später, als wir wieder in Kontakt gekommen sind, dieser Gedankenprozess viel weiter vorangeschritten war in Form von, wir wollen jetzt aktiv loslassen, wir sind in einem Alter, wo wir wissen, wir müssen abgeben, wir müssen natürlich auch ein paar Veränderungen zulassen. Und dann kamen ja noch ein paar andere Themen dazu, dass auch im Rahmen der Nachfolgeplanung sich die Aktionärs- und Investorenstruktur nochmal verändert hat. Und da passt da am Ende jetzt alles zusammen. Aber er lässt super los.
Eine Frage noch dazu. Ich hatte mal den Sparkassenvorstand hier, Ingmar Müller. Ja. Und der kommt ja auch aus Frankfurt. Mhm. Und Frankfurt ist ja halt in Deutschland so, ist die Bankenwelt. Und da habe ich mal gefragt, wie ist es eigentlich so aus Frankfurt, aus der Bankenwelt nach Hildesheim zu kommen? Zu so einer Ortschaft, zu einer süßen Ortschaft. Und dann meinte er, ganz ehrlich, Bank ist Bank. Und es ist, also, die sind jetzt nicht irgendwie hochgradig innovativer oder digitaler oder so. Aber er war auch bei der Sparkasse. Also, wenn du jetzt du sagst, dass du warst jetzt bei der Deutschen Bank oder bei anderen Banken noch, wie war so dein Gefühl, das erste Mal so von der großen Bankenstadt wegzureisen und zu sagen, okay, ich bin jetzt in Braunschweig oder Hildesheim?
Ja, ich will mal sagen, interessant. Also es ist schon natürlich ein merklicher Unterschied, weil Frankfurt, ich will mal sagen, als Bankenhauptstandort in Deutschland ist das eine andere Nummer. Also wenn du da die Mainzer Landstraße runtergehst oder fährst und siehst links und rechts nur Hochhäuser, dominiert von deutschen und internationalen Banken, hat das einfach ein deutlich größeres Gewicht. Und natürlich machen die Frankfurter Banken noch Geschäfte, die jetzt in Hildesheim und Braunschweig eher selten vorkommen. Aber es ist, so will ich mal sagen, hier das bodenständigere Banking. Und wir beschäftigen uns natürlich mit Menschen und Investoren, die durch ihre Bodenständigkeit eben auch sehr, sehr gut zu uns passen, weil wir genauso bodenständig investieren. Mhm. Also ja, ist eine andere Kultur, eine für mich bodenständigere, transparentere und hier und da vielleicht auch manchmal ehrlichere Kultur als in den großen als in den großen Metropolen. Insofern, ja, passt das zu mir, passt das zum Umfeld und ich fühle mich wohl.
Aber hast du nie den Gedanken gehabt, hey, ich bin jetzt bei einer großen Bank und ich habe hier Verantwortung und habe hier gute Kunden und jetzt jetzt will ich in ein Unternehmen gehen, irgendwie Hildesheim, Braunschweig, Südniedersachsen, Hildesheim, wer kennt überhaupt Hildesheim und dann irgendwie 20, 30 Mitarbeiter. Du kommst ja von dieser großen Welt. War das so mein Gedanke oder hast du immer gesagt, nee, es geht nur ums Business und nicht um die, also um Konzernnamen oder so?
Genau, ne, es geht um was an, oder für mich ging es persönlich am Ende, um ehrlich zu sein, um was anderes, nämlich zu sagen, wie gestalte ich Karriere oder eben auch nicht. Und dann haben wir bei uns in der Familie immer im Familienrat mit meiner Frau auch besprochen, das sehr, sehr bewusst geplant, dass wir für uns entschieden haben, dass das Privatleben, so wie wir es führen wollen, eben nicht kompatibel ist mit Frankfurt, London und New York. Mhm. Und ich selbst, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wollte auch nicht der Daddy sein, der dann alle zwei Wochen mal am Wochenende nach Hause geflogen kommt mit ein paar Geschenken in der Tüte und glaubt, damit seine Kinder irgendwie gut erzogen zu haben. Insofern ganz, ganz bewusst gewählter Weg. Und das macht Spaß. Also du hast es eben angesprochen, ein mittelständisches Unternehmen zu führen mit Gesellschaftern, Vorständen, die Lust haben abzugeben, die Lust haben, auch ja Veränderungen zuzulassen, macht viel mehr Freude und es lässt sich persönlich einfach viel mehr beeinflussen als in einem großen Konzern.
Mhm. Der Wirkungsgrad ist ganz anders. Man kann ganz anders gestalten bei uns. Ne? Du wirst da in einer großen Einheit ständig, sag mal, von einer Rechtsabteilung ausgebremst oder von irgendwelchen anderen Regulatoriken. Und bei uns ist halt so, alles, was legal ist, damit können wir Geld verdienen. Ne? Also man kann viel eigenständiger auch mal Ideen entwickeln, die vorantreiben. Mhm. Das ist schon ganz spannend. Das ist halt echtes Unternehmertum, muss man sagen. Ne?
Ja, ja. Wobei, eigentlich solltet ihr verwalten und nicht gestalten. Und das passt ja auch so zu der Mentalität, die ich gelesen habe. Dass ihr vom Stil her, also ihr werdet jetzt nicht der Ansprechpartner, um zu sagen, hey, ich will zu euch kommen, aber ich will irgendwie in 17 verschiedene Startups investieren und können wir irgendwie 30% in einem Jahr schaffen? Das seid ihr nicht. Ihr seid eher der Ansprechpartner für langfristige, gemeinsame, aber sichere Erfolge.
Genau so ist es. Also das stimmt, also was du sagst, also wir sind natürlich wir sind keine Spekulanten. Muss man so von der Begrifflichkeit, wir sind Investoren. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Wir orientieren uns eher mal so an den großen alten Vermögen, ne? Sowas wie Ton und Taxis, die seit Jahrhunderten viel Geld haben, deren Anspruch ist im Grunde, das Vermögen zu erhalten, idealerweise einen Tick höher als Inflationsrate vielleicht zu verzinsen und in die nächste Generation zu übergeben. Ne? Das ist eher so unsere Mentalität. Ne? Also ich glaube, es steht in irgendeiner Werbebroschüre von uns auch drin, dass der Werterhalt vor spekulativen Gewinnen steht bei uns. Ne? Mhm. Und so sind auch die meisten unserer Kunden gestrickt. Ne? Mhm.
Ja, und verwalten und gestalten, ich darf das vielleicht kurz ergänzen, steht sich da ja gar nicht im Weg. Also natürlich sind wir auch immer engagiert, neue Trends zu erkennen, neue Wachstumsbranchen zu erkennen, um davon zu profitieren. Aber, und ich glaube, das ist ein Credo, was für uns in der Firma zutrifft, wir tun Dinge, die wir am Ende verstehen, die wir gut beurteilen können. Und wenn es ein strukturelles Wachstum in Branchen gibt, die es vor 20 Jahren noch nicht gab, ja, dann stellen wir uns dem, ne, und versuchen das natürlich bestmöglich zu analysieren, zu verstehen und dann den Kunden zugänglich zu machen, ohne aber in Hypes zu verfallen und große Spekulationen.
Aber apropos Trends und auch jetzt vor allem Digitalisierung und KI, braucht man in 15 Jahren noch eine Vermögensverwaltung oder kann eine KI schon vielleicht sogar anhand guter Datenstrukturen schon selber die besseren Entscheidungen treffen als der Mensch selber?
Ich würde sagen, ein klares Nein. Es ergänzt sich, weil kann man lang drüber diskutieren, die künstliche Intelligenz die menschliche nicht ersetzt. Und wenn es so kommen sollte, müsste uns das allen zu denken geben, wenn die menschliche Intelligenz durch die künstliche abnimmt. Ich glaube, es verbindet sich am Ende miteinander. Und wir könnten jetzt hier lang drüber diskutieren, was ist eigentlich künstliche Intelligenz oder was ist Intelligenz an sich. Wir nutzen es. Und ich glaube, da ist in vielen Branchen der größte Mehrwert, die künstliche Intelligenz, um die Masse an Daten, die heute ja einfach viel, viel größer ist als vor 10 und 20 Jahren, zu analysieren und daraus abgeleitet Trends oder Trendbrüche zu erkennen. Aber wir ergänzen es immer damit, dass eben das menschliche Dasein und die Intelligenz diese Vorarbeit der künstlichen überprüft und mit angereicherter menschlicher Intelligenz dann die passende Investitionsentscheidung.
Okay,
also wir überlassen es nicht der Maschine. Ne?
Ja, okay. Aber ihr nutzt die Maschine, um die Vorarbeit zu leisten.
Absolut.
Okay. Das heißt dann, ihr nutzt quasi KI zwecks Risikominimierung und auch vielleicht auch bei euch intern zwecks Prozesseffizienz. Aber das würde ja auch bedeuten, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt auch mal an die ganz großen denken, an BlackRock oder sowas, die auch übrigens in Frankfurt ein Büro haben. Yes. Und jetzt kommt eine KI und die kann jetzt Daten liefern und auch Datenzusammenhänge auch verstehen. Mhm. Und wird auch mal besser. Dann müssten die ja irgendwann 20% aller Analysten oder 40% aller Analysten irgendwann rausschmeißen oder umschulen zu KI-Managern oder sowas.
Passiert auch. Passiert. Also ich glaube, wenn du durch die Bankenbranche guckst, auch in anderen Branchen, ist ja, glaube ich, ein Riesenthema, ob die KI, so wie das Thema Robotics, früher hatten viele Menschen Angst, dass durch Maschinen und Roboter plötzlich ganz viele Arbeitsplätze wegfallen und die Arbeitslosigkeit massiv steigt. Ist ja heute wieder ein Thema, ne? Wie viele Arbeitsplätze ersetzt die KI? Mhm. Ich glaube, es verändert sich einfach. Ne? Also wir haben heute Datenanalysten in vielen Branchen beschäftigt und wir brauchen viel mehr Menschen, die IT und KI verstehen. Ja, bin ich bei dir. Also da werden sicherlich Analysten in ihrer Vorarbeit in Teilen ersetzt, aber am Ende nicht komplett. Da verschiebt sich natürlich was am Arbeitsmarkt.
Aber nutzt ihr die KI schon aktiv? Gibt es irgendwie, keine Ahnung, KI-Flagship-Software für die Finanzbranche oder ist das alles noch im Kommen?
Also ja, wir nutzen es im Moment noch nicht. Also das müsste man wahrscheinlich mit viel Geld im Moment sich zulegen. Aber der Trend geht natürlich da ganz klar hin, ne? Dass wir auch gerade was René schon sagte, von der Analyseseite ist das schon deutlich unterstützend. Ne? Aber wir sind da, glaube ich, noch sehr am Anfang. Ne? Also und das, ich meine, die großen Firmen, die werden sich sowas natürlich relativ schnell zulegen, haben es wahrscheinlich auch schon. Mhm. Die Frage ist dann auch immer, an welcher Stelle übernimmt die Maschine wirklich die Entscheidung oder muss am Ende doch noch der Mensch auf den Knopf drücken? Also es gibt ja auch schon Investmenthäuser, die dann ganz offensiv mit dem als Marketingthema sich mit KI auch beschäftigen. Aber so super erfolgreich sind die ersten Feldversuche dann auch nicht. Ne? Wir sehen es ja allein bei uns. Wir haben ja eine relativ überschaubare Truppe mit unseren etwas über 30 Mitarbeitern. Große Banken, die dann vielleicht 5.000 Analysten beschäftigen, sind am Ende in ihren Ergebnissen nicht wesentlich besser oder manchmal sogar schlechter als wir mit einem langen Erfahrungsschatz und einem gesunden Menschenverstand. Und dann passt es manchmal auch besser, als die große Welle zu fahren. Dann, ne?
Verstehe. Und vor allem, wenn solche großen Banken, wie auch zum Beispiel eine große Bank in Hannover, solche Restrukturierungen vornehmen müssen, das kostet auch wieder extrem viel Geld, extrem viel Zeit und man hat auch irgendwie auch so eine persönliche Verantwortung auch den Mitarbeitern gegenüber. Was machen wir jetzt mit denen, wenn jetzt plötzlich da eine Software kommt und die macht die Arbeit von 500 Menschen? Das ist schon ein schwieriges Thema. Aber ihr könnt ja auch mit der KI was anderes machen. Ihr könnt ja auch in die KI investieren. Macht ihr sowas?
Ja. Tun wir. Also KI ist natürlich ein riesen Trendthema und dem haben wir uns gewidmet, aber weniger in Form von, dass wir uns Firmen herausgesucht haben, die eine eigene KI entwickeln, sondern eher Firmen, die in der gesamten Wertschöpfungskette profitieren, nämlich Firmen, die dann Chips zum Beispiel für diese Industrie herstellen oder die eben Maschinen zum Produzieren der Chips herstellen. Also es ist ein breites Spektrum. Aber wir setzen vor allem auf Firmen, die wir verstehen und von denen wir wissen, die haben einen positiven Cashflow und die verdienen auch heute schon Geld.
Das heißt, wenn wir sagen, wir investieren in die KI, dann heißt es eigentlich auch, dass man zum Beispiel jetzt an Google oder sowas beteiligt ist, weil die irgendwo in ihrem Betrieb auch KI mit nutzen, aber jetzt irgendwie nicht, wo vorne einfach nur KI draufsteht, sondern ihr schaut euch dann irgendwie die Firmen oder die Wertschöpfungskette dann an und sagt, okay, hier in der Wertschöpfungskette, da kann KI dem wirklich sehr helfen und wir vermuten, in den nächsten Jahren wird dadurch deren Marge steigen oder die werden dadurch davon profitieren und deswegen gehen wir damit.
Genau. Es ist ja was auch immer ganz wichtig ist, man muss mal ein bisschen unterscheiden zwischen wirtschaftlicher Situation dieser Unternehmen und was macht die Börse draus. Ne? Die Börse liebt ja immer Trends und Themen, die man ein bisschen hochjubeln kann. Und da gibt es teilweise Bewertungen, die abenteuerlich sind. Also die letzte Spekulationswelle, die jetzt ja hinter uns liegt, waren diese Cannabis-Aktien, die eine Zeit lang völlig durch die Decke gegangen sind. Da wurden Firmen, die seit 3 Jahren existieren und noch nie Geld verdient haben, mit 8 Milliarden Dollar bewertet. Da musste man jetzt kein großer Profit sein und zu sagen, das passt irgendwie nicht, ne? Also Börse und Wirtschaftlichkeit muss nicht automatisch zusammenhängen. Ne? Da gibt es also schon
Trends, die nicht gesund sind. Ist interessant, dass du das sagst, weil eigentlich heißt es ja immer so, anhand der Firmenbewertung am Kapitalmarkt können wir immer erkennen, ob es der Firma gerade gut geht oder schlecht geht oder wie die gerade aufgestellt ist.
Ja, langfristig aber, richtig. Langfristig ist das so.
Okay.
Dann kommt es wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, aber es gibt halt immer Spekulationswellen. Ne? Und deswegen gibt es ja Börse. Es gibt ja diese ganz alten Spekulationswellen, das kennst du wahrscheinlich auch, die Tulpenzwiebelspekulation irgendwie 1600 sonst wie, wo dann eine indische Tulpenzwiebel so viel wert war wie ein Einfamilienhaus. Da braucht man auch kein Prophet sein zu sagen, dass irgendwann wird sich das regulieren.
Und kam natürlich auch dazu. Und vor allem in der digitalen Startup-Welt kenne ich das nur so gut. Also es gibt, ich habe Freunde, die haben mal eine Bewertung von 300 Millionen gehabt und 3 Jahre später noch 30 Millionen. Ja. Und dann war es halt weg und dann ist es halt so.
Und das ist ja am Ende unser Job, dass wir das immer wieder versuchen zu sagen, wo ist aus unserer Sicht der innere Wert der Firma, was können wir mit gutem Verstand da beurteilen und wie weit ist die Bewertung an der Börse oder eines Startups davon weggelaufen. Und dann kann man mit gesundem Menschenverstand schon vieles richtig machen und was du eben zu Recht gesagt hast, Risiko minimieren. Ja. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, einfach wenige Fehler zu machen.
Das ist übrigens auch nochmal auf dieses Thema, wie guckt man von Frankfurt auf die Welt. Ne? Wenn wir einen Fehler machen, der unseren Kunden Geld kostet, dann kennen wir die persönlich, die Leute, denen es wehtut.
Manchmal haben wir es mit dem oder so.
In Frankfurt ist es halt irgendeine Kontonummer vielleicht, die betroffen ist. Ne? Ja. Also das ist schon eine andere Sichtweise auf die Dinge. Ne?
Ja.
Und macht es verbindlicher. Ne? Also wir sitzen mit dem Kunden zusammen im gleichen Boot und haben natürlich immer die gute Absicht, dass wir in die richtige Richtung segeln.
Kaufe ich das Argument. Ja. Der Morgen kann kommen, Sie machen den Weg frei. Gemeint ist unser Partner, die Volksbank. Sie sind die Wegfreimacher. Oft geht es nämlich im Podcast um die Probleme und Herausforderungen der Unternehmerinnen und Unternehmer. Konkret also Fachkräftemangel, Digitalisierung, Transformation und Nachhaltigkeit. Für all diese Themen ist die Volksbank die helfende Hand mit ihrem Netzwerk, ihren Kooperationspartnern und Finanzierungsangeboten. Checkt die Volksbank also auch gerne auf LinkedIn ab. Ja. Stefan, du hast mir mal im letzten Meeting mal gesagt gehabt, es geht gar nicht darum, die richtige Entscheidung zu treffen, sondern es geht eher darum, keine falschen Entscheidungen zu treffen.
Ja, genau.
Was meinst du damit?
Ja, das ist so meine Bewusstseinsveränderung. Als ich als junger Banker in einer Commerzbank in den ersten Anlagegeschäften war, da habe ich halt so gedacht, für mich der Anspruch muss sein, alles richtig zu machen. Das kann vielleicht nicht alles klappen, aber das muss mein Anspruch sein. Und das ist jetzt im Laufe der Jahre hat sich das schon verändert, dass ich einfach auf einen anderen Trip gekommen bin und gesagt, das geht nicht, das werde ich nie hinkriegen, aber mein Anspruch muss sein, möglichst wenig Fehler zu machen. Und das kann man schaffen, aber auch man wird natürlich nie fehlerlos agieren können, aber man kann es versuchen, möglichst wenig Fehler zu machen. Und das ist, glaube ich, der Anspruch, den auch Kunden an uns haben, dass wir möglichst die groben Fehler, die man machen kann, vermeiden.
Was war denn deine letzte Fehlentscheidung?
Letzte Fehlentscheidung? Ja, doch, die ist jetzt schon, also die wirklich wesentlich war, kann ich mal kurz erzählen, ja, vielleicht nicht schlecht. Liegt allerdings ein paar Jahre zurück.
Okay.
Es gibt eine Firma Tefa, weiß nicht, ob die bekannt ist, das ist der weltweit größte Generika-Hersteller
also
von diesen Nachahmer-Medikamenten. Ist eine israelische Firma, ist zum Beispiel auch die Mutter von Ratiopharm,
also
ist
eine
relativ große Nummer. Die hatten das liegt jetzt aber auch schon 6-7 Jahre zurück, mal einen deutlichen Kurseinbruch, haben sich locker halbiert und da haben wir oder ich auch gesagt, also das ist so weit runtergekommen und bei so einer Marktmacht, da können wir mal investieren. Und da war ich einfach viel zu früh. Die sind dann nochmal deutlich abgeschmiert, hatten Managementprobleme, haben sich viel zu hoch verschuldet, haben in USA Firmen übernommen, viel zu hohe Preise gezahlt. Und das war jetzt eine Durchstrecke von eigentlich 4-5 Jahren, wo die nicht auf die Beine kommen. Kurioserweise, wo der Markt sonst läuft und die dümpeln da unten rum, fangen jetzt gerade mal an, so ein bisschen zu laufen wieder.
Wie viel Geld war da drin?
Oh, das weiß ich nicht. Also jetzt sowas habe ich nie bei Kunden übergewichtet. Das sind vielleicht beim Kunden 2-3% des
Volumens,
also mehr nicht. Ne?
Okay.
Aber trotzdem, und das sind so diese Entscheidungen, wo man sagt, muss ich mich dann irgendwann von trennen, weil ich mich einfach verkalkuliert habe, realisiere ich Verluste für einen Kunden. Oder auch dann oft in Absprache ziehen wir das durch, weil wir glauben, dass das Unternehmen irgendwann mal auf die Beine kommt. Ne?
Wie geht man damit um? Was fragt man Freunde? Fragt man nochmal Mentoren, Berater oder
was? Nee, also Kollegen natürlich. Okay. Ne? Wir tauschen uns ja regelmäßig aus. Das Problem ist eher, das ist ja oft ein optisches Thema. Ne? Wenn dann in so einem Depotauszug dann irgendwie -24% steht, das sieht man halt nicht gern, ne? Wenn das bei einer einzelnen Position so ist. Ne?
Ja.
Da könnte man eigentlich sagen, schön blöd, verkauft das einfach, dann sieht es der Kunde nicht mehr. Aber das ist wieder so der Anspruch an die professionelle Arbeit. Ne? Hm. Ob das jetzt richtig ist, durchzuziehen, wird die Zukunft zeigen. Aber ich versuche schon natürlich aus so einer Position irgendwann mal zumindest mit einem blauen Auge wieder rauszukommen.
Hm. René, was für eine Fehlerkultur hat Stefan vorgelebt?
Eine gewisse Fehlertoleranz ist auf jeden Fall da. Keine Leichtsinnsfehler. Also ich glaube da, und das passt auch zu meiner Mentalität, Leichtsinnsfehler vermeidenbar einfach. Und da haben wir, glaube ich, einen hohen Professionalisierungsgrad, um das hinzubekommen. Aber eine gewisse Fehlerkultur braucht es auch, um einfach zu lernen. Und ich glaube, da sind wir an einem guten Punkt, dass wir schon eine gute Fehlerkultur implementiert haben. Und mit jetzt auch jüngeren Leuten, die dazukommen. Also wir haben beispielsweise einen Trainee zum Jahreswechsel übernommen, wo man natürlich einem Mitte-20-Jährigen auch mal zugestehen muss zu lernen. Und dazu gehört es natürlich auch einfach Fehler zuzulassen. Nicht im Portfolio-Management. Da profitieren die Generationen voneinander. Das zeichnet die Firma auch aus, dass viele, viele Erfahrungen der Banker, die wir haben, eben auch Jüngeren hilft, Portfolio-Management und Professionalisierung sehr, sehr schnell zu lernen.
Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, so ein Fehler ist natürlich immer leicht adressiert, aber wir sind ja teilweise auch Opfer der Umstände. Ne? Wenn man sieht, was in den letzten Jahren los war, jetzt mit Corona, mit Ukraine-Krieg, mit plötzlicher Inflation, die jahrelang gar keine Rolle gespielt hat, man könnte uns so vorwerfen, dass wir den Ukraine-Krieg nicht vorausgesehen haben. Ne? Ob das fair ist, ist die zweite Frage, aber das löst natürlich was aus. Ne? Und dann hat man schon Stresspotenzial möglicherweise in den Wertpapierdepots, die man überhaupt gar nicht erahnt hat. Ne?
Aber naja, also am Ende des Tages, jede Krise ist eine Chance. Irgendwer verliert, irgendwer gewinnt immer.
Ja.
Und das ist dann quasi euer Job, jeden Tag zu gucken, wer gewinnt gerade.
So ist es, genau. Man sagt immer so schön an der Börse, das Geld ist ja nicht weg, es hat nur wer anders.
Ja, stimmt. Und Verluste sind keine Verluste, wenn man es noch gar nicht realisiert hat, ne?
Richtig. So genau. Ist es, genau. Und Fehler, das passt ganz gut dazu, auch im Portfolio-Kontext, sind dazu da, um sie zu erkennen und dann aber auch konsequent zu beheben. Und jeder von uns macht Fehler. Wichtig ist, die zu erkennen und dann was Vernünftiges draus zu machen. Wie du es so schön gesagt hast, jeden Tag gibt es eine neue Chance.
Was war die letzte gute Entscheidung von dir?
Jetzt willst du es aber wissen.
Ja.
Eine gute Entscheidung jetzt an der Börse, meinst du, oder insgesamt?
Kann auch im Leben sein, ist egal.
Ach so, im Leben, ja, da also die...
Nee.
So weit möchte ich gehen.
Ein bisschen viel ist gut, ne?
Ja, an der Stelle muss ich natürlich sagen, dass die beste Entscheidung war, meine Frau vor 32 Jahren zu heiraten, ist doch klar.
Grüße an Silvia.
Nee, aber diese Firmengründung allein, dass wir diesen Schritt gemacht haben, das war auf jeden Fall natürlich ein Meilenstein, ganz klar. Ne? Und vor allem, dass es auch so lange so funktioniert hat und diese Ausmaße angenommen hat, war ja überhaupt nicht kalkuliert. Ne?
Aber sag mal, gab es auch so Momente, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt fahren wir es gegen die Wand und jetzt wird es echt eng und Schweißperlen am Nacken?
Also Schweißperlen hatten wir natürlich schon, aber wir haben es geschafft, das muss man auch mal an der Stelle deutlich sagen, wir haben in allen Jahren immer schwarze Zahlen geschrieben.
Auch krass.
Auch in allen Krisenzeiten, wir haben es immer geschafft, dass wir keine Verluste geschrieben haben. Das ist, glaube ich, eher ungewöhnlich in der Finanzszene in diesen 25 Jahren. Es war ja genug Stress dabei. Ne? Also insofern passte das ganz gut. Wir sind natürlich auch breit aufgestellt. Wir haben uns nie irgendwie auf eine Sparte konzentriert, wo es auch wieder ein Risiko gewesen wäre, nur in die eine Richtung zu denken, sondern möglichst breit aufgestellt, dass irgendwelche Lücken, die entstehen, von anderen gefüllt werden können. Das war schon gut.
Sag mal, gab es auch so Momente, wo du gesagt hast, da war es echt nicht notwendig, dass ich mich so sehr aufgeregt habe oder so? Oder das Ende gut, alles gut?
Da gab es nicht nur Momente, das war wahrscheinlich jeden Tag so. Also ich habe neulich so einen schönen Spruch dazu gelesen, der sagte, über Sachen, die in 5 Jahren völlig unbedeutend sind, braucht man sich nicht 5 Minuten aufregen. Da ist was dran, aber es ist natürlich menschlich. Ne?
Ja.
Man regt sich ja über die blödesten Sachen manchmal auf und nach 2 Tagen sagt man, warum einfach, ne? Warum eigentlich? Ne? Das ist, glaube ich, bei jedem so. Ne?
René, wie war dein Gefühl an deinem ersten Arbeitstag in Hildesheim? Was waren so deine Gefühle?
Das Interessante ist, mein erster Arbeitstag war gar nicht in Hildesheim.
Ach so, in Braunschweig
war oder? Fun Fact, ne? Ganz witzig, ich bin gestartet, weil die Firma ja letztes Jahr 25 Jahre alt geworden ist und das wurde ganz gebührend gefeiert, nämlich zum 1.10. mit dem wunderbaren Firmenausflug nach Heidelberg mit der ganzen Mannschaft für 4 Tage und das war da mein sensationeller Start, doch in Hildesheim noch zu parken und dann mit euch gemeinsam in Zug einzusteigen und nach Heidelberg zu fahren und gleich zu feiern. Also es hätte schlimmer kommen können. Nee, wirklich gut.
Okay. Und wie war so der Prozess? Also wie wurdest du jetzt eingearbeitet? Wie lange ist es jetzt genau her? Und arbeitet ihr gerade einfach gemeinsam im Sparring oder hast du deinen eigenen Bereich und Stefan hat seinen eigenen Bereich oder wie läuft es gerade ab?
Ich berichte vielleicht einfach mal so ein bisschen frei raus. Also ein Punkt, den Stefan eben gesagt hat, will ich nochmal betonen, nämlich dieses 25 Jahre kontinuierlich arbeiten, jedes Jahr einen Gewinn zu schreiben, war einer, der mich übrigens auch überzeugt hat, zu sagen, ist eine Firma, die ist nie durch die Decke gewachsen, aber immer sehr gesund und immer sehr, sehr bodenständig. Und das hat ja auch nicht nur mich überzeugt, sondern auch ja hier mit der regionalen Volksbank Hildesheim Lehrte Pattinson, die als Ankeraktionär auch mit dazugekommen sind letztes Jahr im gleichen Zug, ebenso auch. Mhm. Und diese Kooperation ist eben auch ein wichtiger Weg nach vorne. Mhm. Und ja, das ist das, was es jetzt auszeichnet. Also wir haben uns auch gemeinsam in den Strategieprozess begeben mit den Vorständen, haben die Gesellschafter, Stefan und Thomas als Gründungsgesellschafter mit drin, um zu sagen, wie schauen wir denn die nächsten 5 oder 10 Jahre nach vorne? Haben das, glaube ich, ganz wunderbar ausgearbeitet und setzen das jetzt in den nächsten Jahren Schritt für Schritt um. Und da ist es so, dass wir, ja, wie man das so schön sagt in der Bank, ne, man braucht ja ein Organigramm und Vorstände brauchen sogenannte Vorstandsressorts. Da ist es eben so, dass das Thema Unternehmensentwicklung, Vertrieb, Fondsmanagement eben eher mir zugesprochen ist, um diese Themen der Unternehmensentwicklung zu forcieren. Aber das will ich betonen, wir treffen im Vorstand die Entscheidungen alle gemeinsam und tragen sie auch gemeinsam. Mhm. Und das hat mir das Anlanden und Onboarden ja relativ leicht gemacht.
Und fühlst du angekommen mittlerweile?
Ja, richtig gut angekommen. Wie hast du die Tage so schön zu mir gesagt, den habe ich mitgenommen. Also es ist natürlich anstrengend und die Tage sind lang und es gibt einfach sehr, sehr viele Themen, die im Kopf passieren. Aber Stefan hat die Tage so schön zu mir gesagt, Mensch René, das Schöne an der Selbstständigkeit ist doch, dass du dir deine 60-Stunden-Woche frei einteilen kannst.
Also das nur 60?
Ja, ich glaube, da kommen wir im Moment schon hin. Vielleicht ist das in 2, 3 Jahren, das hoffe ich auch, ein bisschen weniger. Aber es macht Spaß. Okay. Also ich bin jeden Tag motiviert, macht riesig Spaß.
Aber motiviert, was ist deine persönliche Motivation?
Die Menschen. Also es ist ganz, um offen zu sein, für mich ganz simpel auf den Punkt gebracht. Für mich geht's um die Company. Ich möchte die Company in die nächste Dekade führen. Ihr habt jetzt die Firma 25 Jahre geprägt und wir haben für uns so einen kleinen Running Gag, ich glaube in Heidelberg schon rausgehauen, nämlich, dass als wir das 25-jährige Jubiläum gefeiert haben, dass das 50-jährige Jubiläum, das passt von meinem Alter, ich bin jetzt 43 ganz geworden, ganz gut, dann könnte ich meinen Staffelstab übergeben und würde Stefan und Thomas dann natürlich gern auch da teilhaben lassen. Also was ist es? Die Company in die nächsten 25 Jahre führen und durchführen. Und warum will ich das tun? Weil mir die Menschen, die alle super sind, die dort arbeiten und die Kunden am Herzen liegen. Mhm. Und ich
Aber sag mal, hast du auch so einen gewissen Social Impact Wunsch? Weil am Ende des Tages hat man ja mal dieses Bild, sitzen am Schreibtisch, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Es geht um die letzten Prozentpunkte, um Entscheidungen oder auch einfach alles ruhen zu lassen, aber halt alles sehr zahlen- und kapitalistisch basierend. Ja. Gibt es da auch irgendwie vielleicht noch soziale Motivation?
Auch, das versuchen wir natürlich einmal persönlich abzudecken. Also ich tue das persönlich natürlich durch Engagement in sozialen Einrichtungen. Aber das machen wir eben als Firma auch, dass wir auch hier in der Region hin und wieder als Spender auftreten, soziale Einrichtungen unterstützen und das auch den Mitarbeitern zusprechen, das zu tun und unterstützen das aktiv, unterstützen Vereine. Und soweit es geht, das ist natürlich jetzt ein ganz schmaler Grat und ein ganz, ganz heißes Thema, wie investiert man ökologisch, nachhaltig, wie ist der CO2-Fußabdruck?
Merkt ihr das auch, dass die Kunden auf euch zukommen und sagen, hey, schau mal bitte, oder sagen die, ach, mach einfach?
Um offen zu sein, du wirst das wahrscheinlich unterstützen, ist das bei Kunden recht überschaubar. Also dann reduziert sich's am Ende doch aufs Geld erhalten und Geld verdienen. Und wenn es dann am Ende nicht im letzten Mühe ökologisch ist, aber damit trotzdem eine vernünftige Rendite zu erzielen ist, überwiegt es auch bei den Kunden.
Ist eine Generationsfrage auch. Sag mal, je jünger die Kunden sind, desto eher ist das Thema echt da.
Ja. Merkt ihr das?
Also bei so einem, ich sag mal, einem typischen 50-jährigen Kunden spielt das fast keine Rolle. Mhm.
Du hast übrigens eben nebenbei erwähnt, Ankeraktionär Volksbank. Ja. Das heißt, als du eingestiegen bist, ist die Volksbank mit eingestiegen in die Consulting-Gesellschaft?
Kannst du besser erklären?
Zufällig passt es in die gleichen Monate so rein. Das war aber nicht geplant. Ne? Also das mit der Volksbank arbeiten wir schon seit einigen Jahren relativ eng zusammen. Und
ihr macht ja deren Vertrieb, glaube ich, ne, für Vermögensthemen.
So weit würde ich es nicht skizzieren. Also die Volksbank hat uns praktisch als Outsourcing-Stelle genommen für dann dieses Thema Vermögensverwaltung. Ne?
Okay.
Also wenn dann ein Kunde in der Volksbank einen besonderen Bedarf hat, den die Volksbank selber nicht decken konnte zu dem Zeitpunkt, dann haben die uns praktisch ins Spiel gebracht. Ne? Okay. Und aus dieser Zusammenarbeit und andersrum haben wir zum Beispiel auch, wenn ein Kreditgeschäft bei unseren Kunden eine Rolle spielte, dann gesagt, geht doch mal zur Volksbank, die können das für euch vernünftig abwickeln.
Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten und jeder macht sein Ding.
Genau. Für die Volksbank war einfach das Thema, bauen wir mal so eine Private Banking Vermögensverwaltungsschiene auf, wo man Ressourcen schaffen muss, wo Personal gefunden werden muss, etc. Oder nehmen wir uns eine Partnergesellschaft. Ne? Und aus dieser engen Zusammenarbeit ist dann am Ende auch eine wirtschaftliche Komponente geworden, dass sie auch aus deren von der Volksbank gewünscht und auch von uns auf jeden Fall befürwortet, auch eine Aktionärssituation geworden ist. Ne?
Mhm. Was heißt denn das genau? Was heißt also, oder wie passiert sowas? Dann ruft Volker Böckmann dich an und sagt, hey, ich habe da mal eine Idee, oder kam das von euch aus? Oder?
Ja, eigentlich, also im Grunde war es so ähnlich, ja. Also der Kontakt haben tatsächlich über Volker Böckmann.
Okay.
Wir kennen uns schon über eine Kundenüberschneidung viele Jahre, aber eigentlich mehr so vom Telefon. Und als er dann jetzt hier in Hildesheim in die Vorstandsetage aufgerückt ist, gab es, das ist also locker schon 3 Jahre oder noch länger zurück, mal eine Kontaktaufnahme, wo wir einfach im ersten Moment mal so über die Wertpapierszene in Hildesheim ein bisschen philosophiert haben. Und aus der Grundidee ist es dann immer verstetigt worden und wir haben dann uns vor einiger Zeit mal mit Bereichsleitungen und Vorständen so mal in Göttingen für 1,5 Tage in so ein Hotel zurückgezogen und dass man einfach gebrainstormt, wie man es heute nennt, ob das alles gehen könnte oder nicht. Und am Ende haben wir gesagt, ja, könnte gehen. Und dann ist am Ende dann das so geworden, dass wir dann die Volksbank als Aktionär mit bei uns im Boot haben, was wir eigentlich auch als ganz wichtig erachten. Ne? Die personelle Situation wie mit René oder auch mit unserem Trainee, der bei uns geblieben ist. Wir können uns verjüngen natürlich, personell, aber die Aktionärstruktur muss natürlich auch stabil bleiben. Ne? Hm. Im Moment ist es so, dass Privatpersonen quasi die Aktionäre sind. Thomas Bartels und ich hatten halt jeweils ein Drittel und andere Kollegen und auch einige wenige Kunden waren beteiligt. Aber da hat man immer noch mal die persönlichen Exit-Überlegungen. Wann gehe ich da mal raus? Wie kann ich das vererben? Oder muss ich das zu Geld machen? Das sind also persönliche Überlegungen, die natürlich eine Rolle spielen. Und das ist extrem wichtig, dass wir so eine Institution wie eine Volksbank als Ankeraktionär drin haben.
Aber Moment, also Thomas Bartels und du hattet ein Drittel und das letzte Drittel hatte wer?
Ganz viele verschiedene Kollegen.
Ihr habt die Mitarbeiter an der Firma beteiligt?
Genau, wir haben das von Anfang an auch als Bindungsinstrument gleich eingeführt.
An alle? Oder?
Wer wollte, ne? Also es konnte jeder. Auch mit kleinen Beteiligungen. Ne? Also hätte auch, weiß ich nicht, mit 1.000 Euro dabei sein können. Ne?
Glaubst du, das ist so ein Erfolgsrezept von euch, warum das geklappt hat?
Ist eine andere Motivation
auch, wenn
zu arbeiten. Ja, ist natürlich eine tolle Bindung. Ne? Und allein, wenn man dann bei einer Hauptversammlung sitzt und realisiert, dass man im Grunde ja Firmeninhaber mit ist und vorne der Vorstand sitzt und was zum Geschäftsjahr erzählt und man ist dann schon in der Eigentümerrolle, auch wenn es nur 1.000 oder 10.000 Euro sind, die da investiert sind, das ist, glaube ich, schon gut. Das ist eine tolle Bindung gewesen. Man identifiziert sich natürlich mit so einem Unternehmen dann viel stärker und das ist, glaube ich, ein guter Rat für viele Unternehmen, dass man Mitarbeiter beteiligt.
Und auch echt ordentlich, ne? Also ein Drittel da rauszugeben, ist schon wesentlich.
Ja. Genau.
Okay, und dann hat sich irgendwann René eingekauft und dann hat sich René und die Volksbank gleichzeitig eingekauft oder waren das andere Prozesse?
Also es war zufälligerweise ging es um einen Monat. Einen Monat, aber das war nie geplant, dass es zu dem Zeitpunkt René ist zum 1.10. gekommen und der Volksbank-Deal ist, glaube ich, zum 1.9. über die Bühne gegangen. Also zufälligerweise war es ein Monat dazwischen. Ne?
Okay.
Das passte, glaube ich, für alle Beteiligten ganz gut zusammen. Okay. Und auch, wir haben zumindest untereinander da kein Riesengeheimnis draus gemacht, zu sagen, diese Veränderungen stehen an. Und ist auch ein Teil dann meiner Überzeugung natürlich gewesen, zu sagen, mit so einem stabilen Ankeraktionär wie der Volksbank ist das natürlich nach vorne auch sehr, sehr gut fortschreibbar. Mhm. Und das lässt sich auch gut an. Also wir stehen uns ja nicht im Weg, sondern im Gegenteil, wir ergänzen uns ja. Wir können eben Dienstleistungen und Produkte anbieten, die Volksbank bisher so nicht hatte. Und umgekehrt schaffen wir Synergien miteinander. Mhm. Das ist eine ganz fruchtbare Geschichte, die noch am Anfang steht, aber das kann sich ganz wunderbar entwickeln. Mhm.
Wir machen ja in ein, zwei Jahren wahrscheinlich mit Volker Böckmann nochmal so ein Podcast-Update. Ah, okay. Da bin ich mal gespannt, was er in ein, zwei Jahren zu sagt. Mhm. Ob er sagt, war meine letzte schlechte Entscheidung, oder? Aber er sagt, nee, war echt gut. Und okay.
Vielleicht machen wir es dann zusammen.
Ja, warum nicht?
Und an dem Tag warten wir dann unten vorm Haus, glaube ich.
Okay. Okay, und für die Volksbank macht das ja Sinn, weil die gesagt haben, okay, hey, wir arbeiten zusammen, wir schicken euch Kunden, ihr schickt uns Kunden, und wenn wir beide davon profitieren, warum nicht noch enger zusammenschweißen und sich auch verantwortlich fühlen, auch für die andere Seite, und dementsprechend, und ist auch nicht das erste Mal, dass eine Volksbank sowas macht, ne? Also
nee, da gibt's einige Vorbilder in Deutschland schon, die das gemacht haben. Und vor allen Dingen, was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt aus Sicht der Volksbank auch war. Und auch für uns, dass wir einen regionalen Player ja jeweils haben. Ne, es gibt ja, hätte andere Möglichkeiten natürlich auch gegenüber Frankfurt, und auch die Volksbank hat andere Ventile. Das wäre alles möglich gewesen. Aber diese kurzen Wege in der Region, die sind für Kunden und auch so für die Zusammenarbeit wirklich wichtig. Ne? Mhm. Überschneidung zum Geschäftsgebiet ja ziemlich stark. Die Volksbank ist ja von Lehrte über Pattensen, Hildesheim bis Springe rüber, also dieser ganze Ost- und Südbereich von Hannover. Und da haben wir eine große Überschneidung und wir haben kurze Wege. Die Menschen mögen sich, das ist irgendwie auch mal wichtig, ne? Und dann kann das eine ganz gute Geschichte werden.
Okay, aber die Volksbank hat jetzt kein Interesse, irgendwann eure Company komplett aufzukaufen und zu sagen, wir integrieren das bei uns, sondern es geht wirklich erstmal nur um wirtschaftliche Profite.
Genau, also was da am Ende draus wird, das wird die Zukunft zeigen, ne? Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass sie uns gern schon zu 100% hätte, irgendwann mal. Ja. Ob das dazu kommt, ist, wissen wir nicht. Ne?
Wobei, wenn ihr am 1.9. eingestiegen sind und du mir sagst, ihr seid von Dezember auf jetzt von 650 Millionen auf 740 Millionen, dann, ja, ist schon gut. Dann dürften sie sich ja gerade freuen. Ne? Dann müssten jetzt die Partyknochen müssen jetzt knallen.
Deswegen bin ich auch ganz zuversichtlich, dass er in zwei Jahren nicht erzählt, es wäre eine schlechte Entscheidung.
Nein, im Gegenteil.
Okay, spannend.
Ja, ist cool, und es ergänzt sich. Ne? Man muss, glaube ich, dazu sagen, dass die Dienstleistung, wie wir sie erbringen als unabhängiger Vermögensverwalter, ohne feste Produktpartner oder dass wir bestimmte Investments vertreiben müssen, einfach da nochmal eine Ergänzung sind zu den klassischen Vertriebspartnern, mit denen Volksbanken zusammenarbeiten. Insofern ist es, glaube ich, aus Sicht der Volksbanken mehr wert, eine neue Dienstleistung anbieten zu können. Für uns natürlich ein Zugang zu einem Kundenkreis, den wir so vielleicht nicht erschließen würden. Und daneben haben wir ja auch noch eine Tochter-Schwester-Gesellschaft, die Consulting-Team Finanz- und Vermögenstreuhand, wo wir eben Finanzierungen makeln und Versicherungsgeschäft. Auch da gibt es Kooperationen, dass wir eben auch da als Dienstleister weiter aktiv werden können. Und das passt auch richtig gut zusammen.
Hm. Ich bin ja so ein zahlenaffiner Mensch und deswegen frage ich auch im Podcast mal sehr gerne nach Zahlen. Ich sage immer, nur wer Zahlen versteht, kann die Wirtschaft verstehen, und nur wer die Wirtschaft versteht, kann die Welt verstehen. Und das bedeutet ja, oder vielleicht eine Frage vorweg, wenn man 740 Millionen Euro verwaltet, und sagen wir mal, im Schnitt macht ihr vielleicht irgendwie 10% Rendite. Dann sind das knapp 70 Millionen Euro im Jahr. Aber was bleibt eigentlich bei euch hängen? Sind das ein paar Prozentpunkte? Ist das ein halber Prozentpunkt? Ist ja nicht so, also die erste Zahl ist erstmal genial, 740 Millionen. Aber was wirklich bei euch hängen bleibt, müsst ihr eigentlich so minimal, also im Verhältnisgesetz minimal sein.
Ja, das ist eine gute Frage, auch wichtig, dass wir da mal drüber sprechen. Also wir unterscheiden uns da von dem, was so die Bevölkerung wahrnimmt, ganz stark. Ne? Also in der Bank, um den Vergleich mal zu machen, die Bank profitiert in der Regel von Transaktionen. Das heißt, wenn was gekauft wird, wenn ein Fonds gekauft wird, gibt es einen Ausgabeaufschlag und die Bank kassiert davon einen Teil des Ausgabeaufschlags als Vertriebsprovision. Wenn eine Aktie verkauft wird, gibt es auch da Transaktionsgebühren. Und diese ganzen Dinge sind bei uns komplett auch juristisch und gesetzlich ausgeschlossen. Wir dürfen uns an diesen berühmten Kickbacks, wie es so durch die Presse geht, die dürfen wir nicht annehmen. Das ist uns untersagt. Das heißt, wenn Kickbacks eine Rolle spielen, kriegen die bei uns die Kunden vergütet. Mhm. Und wir dürfen uns ausschließlich als Vermögensverwalter wirklich ausschließlich über Honorare finanzieren, die wir mit dem Kunden vereinbaren. Und das ist die Größenordnung, das ist unterschiedlich je nach Aufwand, wie hoch ist die Aktienquote, wie hoch ist das Volumen. Aber sagen wir mal so, im Mittel liegen wir irgendwo bei 0,8-1%.
Ach krass.
Also 1% ist so die Wunschgrößenordnung.
Und aber 1% nicht von seinem Vermögen, sondern von seiner Rendite.
Nein, vom Vermögen.
Vom Vermögen. Okay. Genau. Und das hat einen großen Vorteil, das vielleicht kurz ergänzt, dadurch, dass wir unsere Fee nach der Größe des Kundenvermögens berechnen. Okay. sitzen wir da, das hatten wir vorhin ja automatisch im gleichen Boot. Denn wenn wir 10% Rendite machen, können wir im nächsten Jahr 1% mehr auf das gesteigerte Volumen berechnen und umgekehrt. Und damit ist das Thema Vermögenserhalt und Wachstum immer im Kundeninteresse und Firmeninteresse gleich.
Sonst könnt ihr auch nicht wachsen.
So ist es.
Und, dementsprechend auch eine ganz andere intrinsische Motivation.
Absolut.
Dafür. Mhm. Verstehe. Okay, das heißt, wenn wir jetzt mal 1% nehmen würden, dann setzt Consulting-Team um die 6-7 Millionen Euro im Jahr um.
Wenn man das so rechnen würde oder könnte, dann wäre es so. Wir sind
drunter. Darf wahrscheinlich gar nicht sagen, aber
im Bundesanzeiger steht ja alles. Okay. Ich glaube, wir liegen irgendwie so Größenordnung irgendwie bei 4,5 oder sowas, ne? Millionen
Umsatz. Okay.
Aber es ist schon eine ernstzunehmende Größe, also schon ein ordentliches mittelständisches Unternehmen. Aber wir haben natürlich auch die Mitarbeiter, die am 15. ihre Kohle haben wollen. Da muss man schon ein bisschen was aufs Konto kriegen.
Ja. Und wenn man über, also wenn ihr jetzt eine Firma verkauft oder Anteile weggibt, dann müsst ihr auch über Firmenbewertungen sprechen. Und wenn man über eine Firmenbewertung spricht, dann gibt es ja meistens so, zumindest in der Startup-Welt, gibt es halt Faktoren, dann guckt man sich die Marktgröße an, guckt man sich an, okay, wie viel Umsatz bisher, dann steht ja meistens null, dann sagen die egal, aber Potenzial ist da in den nächsten 3 Jahren. Dir
das Wachstum schon mal, was du hoffentlich bald hast.
Ja, genau. Und dann stehen meistens in den Pitch-Decks drin, 2028 machen die erste Million und deswegen Faktor 20. Aber Spaß beiseite, in eurer Branche, von welchen Faktoren spricht man da?
Ja, das ist eigentlich relativ transparent. Also das kann man im Grunde googeln, wie wir einen Vermögensverwalter bewertet. Da gibt es schon Zahlen. Also man kann so ungefähr sagen, so zwischen 1-3% des verwalteten Volumens ist eine Größe.
Ah, okay.
Und dann,
also gar nicht der Rendite-Faktor.
Doch,
der ist ja quasi mit drin.
Nee, da kommt noch dazu. Also es gibt dann nochmal eine Betrachtung, was wird verdient. Und dann aus beiden Größen wird dann am Ende ein Firmenwert. Je nachdem, wie man das verhandelt, ob das dann Hälfte-Hälfte ins Spiel reinkommt. Ne? Aber dieser Faktor auf das verwaltete Volumen ist schon eine ziemlich wichtige Größe, ja.
Okay, verstanden. Wie ist denn, auch in dem Hartz-Bericht war ja drin Anlagementalität das Thema. Mhm. Wie ist denn so die Anlagementalität der Hildesheimer? Wenn ihr habt ja extrem viele Einsichten, also wenn ihr, ich wäre sehr gerne mal bei euren privaten Unterhaltungen dabei, wenn ihr so darüber spricht, was so die Hildesheimer überall machen und wo die überall Geld anlegen und wie die eigentlich ticken und mit ihrem Geld umgehen, habt ihr ja sehr spannende Insights, die, glaube ich, kaum jemand anders hier in Hildesheim hat.
Das stimmt,
Wie ticken die Hildesheimer?
Also es ist schon sehr unterschiedlich, aber wenn man jetzt mal, also da gibt es natürlich auch von bis, ist klar, wie in allen Bereichen, aber ich würde sagen, dass die Hildesheimer sich da nicht von der allgemeinen deutschen Mentalität unterscheiden und die ist eher vorsichtig und konservativ. Man sieht ja, also was haben wir schöne, die Zahlen werden ja ständig veröffentlicht, wie viel Aktienkapital die Deutschen haben. Wir sind ja, ich glaube, nicht mal zweistellig, ne? Weißt du das besser? Also sagen wir mal, 10% der Deutschen haben Aktien. Ne?
Es sind wieder mehr. Also es steigt wieder seit Corona seit Trade Republic.
Wollte ich gerade sagen.
Viele neue Aktionäre
in
Deutschland.
Ja.
Aber wir stellen auch fest, die Frage, ich nehme sie vielleicht vorweg.
Ja, Steilvorlage.
Steilvorlage, den muss ich jetzt nehmen, dass es durchaus auch junge Kunden gibt und gut, dass sie sich an den Kapitalmarkt bewegen, sich dann aber hier und da mit Selbstverwaltung mal eine blutige Nase holen und dann am Ende doch wieder der Rat des Vermögensverwalters gefragt ist und über Umwege, die dann doch Kunden.
Ja. Wobei aber es müsste ja eigentlich gut für euch sein, dass so viele Menschen jetzt den Zugang zum Kapitalmarkt auch nehmen und auch gehen und da schon mal eine Vorerfahrung sammeln. Also wenn ich jetzt nur Zahlen höre, Trade Republic in den letzten 2 Jahren 2,6 Millionen neue Kundenanleger, die vorher noch nie am Kapitalmarkt gewesen sind. Wahnsinn. Also es sind nicht eure Kunden, es sind Menschen, die noch nie da waren.
Ja,
also stimmt. Komplett neue Menschen im Markt.
Aber es gibt da ein Problem.
Ich bin gespannt.
Es sind diejenigen, die erfolgreich sind bei Trade Republic und Geld verdienen, haben dann irgendwann die Mentalität, sie wüssten, wie es geht und brauchen keinen Verwalter und keinen Berater. Vielleicht klappt das auch. Und dann gibt es aber eine große Masse, die sich wirklich eine blutige Nase holen und leider ganz oft für den Aktienbereich, der so super spannend und wichtig ist, verbrannt sind, weil die sagen, nee, das ist nichts für mich. Ne? Und das wäre schön, wenn diejenigen, die sich da die blutige Nase geholt haben, sagen, jetzt muss ich doch zu einem Verwalter gehen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, seltenst der Fall. Die haben dann einfach keine Lust mehr auf das Thema und sind verbrannt. Das ist echt schade.
Stichwort so Rentenlücke, Altersvorsorge und sowas. Und wenn wir jetzt sagen, die ganzen digitalen Startups, wo man sich auch verbrennen kann, habt ihr es auch irgendwie zu eurer eigenen Mission gemacht, zu sagen, okay, wir machen die Aufklärungsarbeit, wir sind der souveräne Anbieter in Hildesheim und wir klären die Menschen über den Kapitalmarkt auf?
Ja klar, das gehört ja auf jeden Fall zu unseren Kundengesprächen auch mit, ne? Das muss sein. Wobei wir aber, ich sag mal, in dem Fall nicht missionarisch unterwegs sein wollen. Ne? Wenn jemand sich persönlich so einschätzt, dass er sagt, Aktien ist nichts für mich, weil ich morgens mit zittrigen Händen die Hildesheimer aufschlage und gucke, ob ich noch Geld habe, dann sollte er es auch lassen. Ne? Ja. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man so einen Wohlfühlfaktor hat bei seiner Kapitalanlage. Mhm. Okay, wenn jemand sagt, ich möchte nur Zinsen einnehmen und wenn ich nur 3% kriege am Ende, ist das alles schön, damit kann ich gut leben, dann ist auch es nicht richtig, den in irgendeine Aktienecke zu drängen. Mhm. Das würden wir nicht tun.
Mhm. Stichwort, der aktuelle Stand in Hildesheim haben wir verstanden und der aktuelle Stand so bundesweit im Mittelstand in der Wirtschaft. Wie geht's uns gerade in Deutschland?
Nicht so gut, wie es uns gehen könnte. Also ich glaube, wir lesen es ja alle in der Presse, dass wir Wachstumsdefizite haben, um es vorsichtig zu sagen. Und selbst im europäischen Vergleich, wo wir viele Jahre ja eher die Lokomotive waren, haben wir mittlerweile nahezu die rote Laterne. Und andere Länder, die sonst zu den Schwächeren gehörten in Europa, Spanien, Italien, Griechenland, nicht zu vergessen, wachsen schneller als wir in Deutschland.
Okay.
Ja, absolut. Das ist schon etwas erschreckend und hat sicherlich auch was mit dem Thema Regulatorik zu tun. Natürlich auch, wie unser Mittelstand gebaut ist, wenngleich, das muss man dazu sagen, der Mittelstand immer noch wichtig und der Motor unserer deutschen Wirtschaft ist. Aber wir haben in den letzten Jahren schon ein bisschen was verschlafen. In dem Kontext, wir hatten es vorhin gerade auf dem Weg hierhin, ist aber erstaunlich, dass wir es vielleicht gesehen haben, der DAX hat Rekordhöhen. Also wir haben einen historischen Rekord im DAX. Also da ist, ich sag's mal, das Anspringen der Wirtschaft und wieder etwas merklicheres Wachstum wird schon wieder eingepreist.
Hm. Aber wie kann das sein? Also wie können wir, ich habe vor 2 Tagen mir die Doku angeschaut von René Benko und mit dem Elbtower und was das, also wo das alles hingeführt hat. Habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass sogar hier die Firma Ronge-Profil aus Alfeld, hier aus der Nachbarschaft, überlegt, was sie da machen sollen, eventuell Insolvenz, weil die einfach darauf hingearbeitet haben und dann Genick gebrochen, weil keine Zahlung. Dann hört man halt sowas ständig, wirklich überall. Ja. Die ganzen Versicherungen werben ja mittlerweile damit, dass die jetzt keine private Krankenversicherung oder betriebshaftlich verkaufen wollen, sondern die wollen jetzt die Forderungsausfälle absichern und das verkaufen. Ist jetzt so ein neues Produkt, weil eben so eine extreme Insolvenzwelle auf uns zukommt. Aber zeitgleich Kapitalmarkt, da läuft's rund. Wie geht das?
Ja, das fragen wir uns teilweise auch, ne? Also ich sag mal so nochmal, diese Benko-Nummer, das ist natürlich auch, es passiert wahrscheinlich alle paar Jahre, dass jemand, der richtig auf, ich sag's mal so frei formuliert, auf die Kacke haut und irgendwie die Gabe hat, wichtige Leute zu beeinflussen und dass die dann am Ende da investieren, auch viele Banken, die da ja eine Rolle spielen. Julius Bär, 600 Millionen, das ist der blanke Wahnsinn, ne? Dass die eine Adresse so viel Geld geliehen haben. Selbst jetzt ging auch durch die Presse hier eine Volksbank aus der Region auch mit dabei. Aber das gibt es immer wieder und das schlägt natürlich Wellen. Das nimmt man wahr und man viele fühlen sich betrogen, auch zu Recht, also wenn da Insolvenzen am Ende entstehen. Ne? Das ist eigentlich wirklich ein Drama, dass das passiert. Andererseits haben wir dann eine Situation, dass auch Manager, die, ich sag mal, angestellt sind und nicht persönlich für ihre Fehler haften, ich sag mal, bei vielen großen Unternehmen ist ja das der maximale Worst-Case-Fall, dass ich mich mit einem goldenen Handschlag in die Toskana verabschiede. Dann kann ich natürlich auch wilde Sau spielen und Entscheidungen treffen, die riskant sind. Ne? Das ist auch ein Thema, was ich echt problematisch finde, dass man keine persönliche Haftung mehr hat, wie ein persönlich haftender Gesellschafter zum Beispiel, der für Fehler echt gerade stehen muss. Das sind alles so Themen. Ne? Und die Börse liebt natürlich den Schritt nach vorn, ne? und schaut auf die Zinssenkungen, die vielleicht im Sommer kommen und feiert schon im Grunde das, was vielleicht erst in einem halben Jahr passiert. Ne?
Also das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied und das muss man so ein bisschen begreifen. Die Börse handelt Erwartungen, nicht das Hier und Jetzt, sondern die Börse handelt ja ein halbes Jahr, teilweise ein Jahr voraus und da ist eben heute die berechtigte Annahme, dass Zinssenkungen und vielleicht wieder eine expansivere Geldpolitik insgesamt und vielleicht wieder ausgabenfreudigere Staaten die Wirtschaft dann so ankurbeln. Und so könnte es durchaus kommen. Und man muss dazu sagen, dass es uns weltwirtschaftlich insgesamt besser geht, als wir das vielleicht hier in Deutschland wahrnehmen. Also auch das ist Teil der Wahrheit. Das war, du hast ja vorhin erzählt, du warst gerade in den Staaten und da ist, glaube ich, erkennbar, dass die ganz großen Player, 8 der 10 größten Unternehmen, glaube ich, der Welt sitzen in den USA und der Markt ist weiter stabil und läuft, sehr tech-getrieben. Das hilft.
Und was ja wichtig ist, man darf sich ja immer die Welt nicht durch unsere Augen vorstellen. Ne? Wenn wir jetzt 740 Millionen verwalten für Privatanleger, dann sind wir eine völlig unwichtige Nummer am Markt. Ne? Mhm. Man muss sich ja vorstellen, wie investieren die großen Kapitalsammelstellen, mhm. die großen Stiftungen, die Fondsgesellschaften, die großen mhm. Versicherer, die dann über Milliarden im Grunde jeden Tag verfügen. Wie ticken die? Wie sehen die Welt? Ne?
Schaut ihr auch so, was so BlackRock macht und wo die UI beteiligt sind und sowas? Okay. Ja. Die haben ja, glaube ich, in jedem DAX-Unternehmen irgendwie so 4-5% mindestens. Ja. Sogar an der Fresenius-Gruppe, da hatte ich den Kutscherer mal gefragt gehabt, ob das moralisch vertretbar ist, dass so ein Kapitalist bei euch drin ist.
Kannst du nicht verhindern. Also auch wieder kleiner Fakt für die Zuhörer, 2/3 der DAX-Investoren sind keine Deutschen. Also die deutschen Unternehmen des DAX gehören zu 2/3 ausländischen Investoren, was wiederum zeigt, dass unser deutscher Markt ja doch irgendwie ganz attraktiv sein muss.
Spannend. Das ist eine gute Aussage. Du hast eben gesagt, persönliche Haftung, die fehlt mir so ein bisschen. Ich muss eben schmunzeln, weil es hat mich an Wolfgang Trupp erinnert, von Trigema.
Ja, zum Beispiel.
Wir brauchen ja die Haftung, wir brauchen ja die Verantwortung hier in Deutschland. Stichwort jetzt verändernde Märkte im Ausland. Verändert das auch euer Portfolio, René? Also sagt ihr, okay, wir brauchen vielleicht auch irgendwie, oder jetzt, okay, deutsche Firmen sind gut, aber wir brauchen für mehr Stabilität auch amerikanische Firmen oder mehr in Italien, mehr in Griechenland. Passiert sowas?
Absolut. Okay. Also ganz deutlich sogar, dass ausländische Märkte, vor allem die USA, in den Kundendepots übergewichtet sind. Also wir wollen ja im Kundendepot nicht die deutsche Wirtschaft spielen, auch in einem angemessenen Teil. Mhm. Der ist aber gemessen an der Weltwirtschaft eben sehr, sehr klein. Insofern, ne, man spricht immer so vom sogenannten Home Bias, dass man natürlich geneigt ist und glaubt, man kennt die eigene Wirtschaft und die Unternehmen am besten. Und da will man natürlich in die typisch Verdächtigen investieren. Aber da haben wir schon den globalen Blick und gucken auf die globalen Märkte und versuchen uns an den Unternehmen zu beteiligen, die international profitieren. Und selbst in Deutschland, muss man ja sagen, ist es so, dass die ganz erfolgreichen großen deutschen Unternehmen ja nur zu einem überschaubaren Teil ihr Geld in Deutschland verdienen. Wir sind Exportnation, also müssen auch deutsche Unternehmen immer auf die Weltwirtschaft schauen und wir müssen zusehen, wie wir Made in Germany in der Welt verkaufen können.
Man muss aber auch klarstellen, ne? Also es gibt kein Land auf der Welt, was so stark von der Globalisierung profitiert hat wie Deutschland. Und das macht mir jetzt ein bisschen Angst, weil ich habe das Gefühl, wir erleben gerade so eine Deglobalisierung, weil überall alle mehr an sich denken und Mauern hochziehen und vielleicht internationale Beziehungen nicht mehr so sehr wichtig sind und eher das Eigeninteresse. So ein gesunder Egoismus finde ich immer gut, aber das wird mir gerade von meinem Bauchgefühl immer ein bisschen zu viel. Aber okay, wir schauen mal nochmal nach Hildesheim. René, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Osterstraße 39. Ganz deutlich. Also das ist unser Office für die Hörer, die es noch nicht wissen.
Ja.
Da bin ich natürlich am meisten, da fühle ich mich auch wohl und lerne jetzt Tag für Tag und Woche für Woche, wie heute auch, mit kleinen Spaziergängen Hildesheim erst so richtig kennen. Also auch hier ist ein gerade ganz wunderschöner Ort, aber hilft mir dabei, Hildesheim noch etwas besser kennenzulernen.
Und Stefan, bei dir?
Also ich fühle mich immer an allen historischen Orten ganz wohl. Also ob das jetzt Dom Michaelis ist, der wirklich toll restaurierte Marktplatz, so eine Orte oder Kesslerstraße, da fühlt man sich irgendwie so richtig in die Historie zurückversetzt. Wir haben gerade, als wir hergekommen sind, sind wir ja auch, wenn wir zu Fuß gekommen, haben auch gesagt, ums Michaelisviertel, da leben seit 1000 Jahren lebende Menschen. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, was für eine tolle historische Stadt wir leben. Mhm. Und da fühle ich mich echt wohl. Das ist klasse.
Cool. Also bist du ein Historiker, Historiefan?
Ach, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist schon interessiert, ja, das schon. Ich finde das schon sehr spannend.
Cool, Jungs, danke, dass ihr da wart.
Merci,
hat Spaß gemacht.
Danke für die Einladung und in 2 Jahren spätestens wieder.
Ja, vielleicht mit Volker Bergmann. Genau, machen wir. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.